Wieso war Kerstin zur Corona-Zeit in Shanghai? Was hat sie dort erlebt, dass sie da ein Buch drüber geschrieben hat? Und wo ist der Unterschied zwischen Reisen und Urlaub machen? Das alles hört ihr in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben die Blockzeit 953648 und ich sitze hier heute mit Kerstin Strader in meinem Fotostudio. Hallo Kerstin.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
So, und ich habe dich eingeladen, weil du hast nämlich ein Buch geschrieben.
Genau, ich habe über unsere Zeit in Shanghai ein Buch geschrieben und versuche das jetzt gerade noch mehr unter die Leute zu bringen.
Genau, das Buch heißt Die Straße des ewigen Glücks. Mhm. Und es geht ja, also ihr wart 2022 in Shanghai und da sind euch ja ein paar Sachen passiert. Jetzt erstmal die Frage, was macht man 2022 in Shanghai?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich rede von wir, und ich war zusammen mit meinem Mann dort. Wir waren zu dem Zeitpunkt beide Lehrer, ich Lehrerin. Und wir hatten ein Angebot von der Deutschen Schule in Shanghai. Das ist ein ziemlich großer Campus und hatten so ein bisschen Lust auf Veränderungen. Wir waren vorher angestellt beide in Hamburg. Und es war gerade die Corona-Zeit, näherte sich in Deutschland dem Ende. Und da haben wir viele Leute nochmal überlegt, was machen wir anders. Wir hatten die Gedanken schon vorher und wollten ein bisschen die Routine aufbrechen und waren dann schon seit Ende 2020 mit der Schulleitung im Kontakt. Und da hieß es immer, ja, in Shanghai ist Corona eigentlich kein Thema. Es ist alles offen. Die Schule war die ganze Zeit geöffnet. Es gab kaum Regulierungen, man konnte eben nur China nicht verlassen, aber China ist ja
also
riesengroß.
Also jetzt nur mal kurz als Nachfrage, also ihr seid beide Lehrer.
Genau.
Und wart hier in Deutschland beschäftigt.
Genau.
Und richtig. Das war euch dann so ein bisschen zu langweilig.
Ja, es bringt seine...
Weil so mal die Sachen packen und nach Shanghai ist ja jetzt auch, ja. Macht man ja nicht einfach so.
Nee, das stimmt. Wir waren schon mal, das muss man vielleicht dazu sagen, schon mal an einer Auslandsschule in Abu Dhabi für 4 Jahre, von 2009 bis 2013. Und das hat uns damals einfach sehr gut gefallen, weil das Schuljahr vielleicht einfach, kann man das beschreiben, es kommt, man hangelt sich so von Ferien zu Ferien und es ist ein sehr, sehr routinierter Ablauf. Es kommen immer die gleichen Sachen wie in der Klassenarbeit, die gleichen Themen. Ich bin Spanisch- und Sportlehrerin gewesen und wir hatten einfach das Bedürfnis, noch mal ein bisschen was anderes zu machen und sich einen neuen Job suchen. Wenn man einmal Lehrerin ist, ist es eben schwierig, was man damit macht. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen das drumherum ein bisschen spannender zu machen. Und weil wir eben so eine gute Auslandserfahrung hatten in Abu Dhabi, haben wir das versucht, noch mal zu machen.
Okay, und also jetzt hatte ich dich unterbrochen. Also ja. Da hieß es denn, dass in Shanghai die Maßnahmen irgendwie schon durch sind? Oder?
Genau.
Ja.
Genau, also Shanghai hatte in dem Sinne nicht die Maßnahmen, die wir in Deutschland hatten. Also wir haben das ja alle erfolgreich, glaube ich, viel verdrängt. Aber es gab ja, die Schulen waren zu. Wir waren als Sportlehrerin irgendwie in der Küche die Fitnesseinheiten gemacht und so. Und Shanghai war eben offen. Und die Schulen liefen, die Leute gingen in Restaurants. Es gab eigentlich keinerlei Einschränkungen, außer dass man nicht nach China einreisen und ausreisen konnte. Oder man konnte ausreisen, aber kam eben dann nicht wieder zurück. Und so hat uns das die Schulleiterin eben auch verkauft. Und es war finanziell ein gutes Angebot. Wir haben beide eine Stelle gekriegt. Das ist natürlich auch, wenn man dann als Doppelpack kommt, immer schwierig. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Das probieren wir mal aus. Wir sind neugierig, wir reisen gerne viel, sind auch viel in Asien gewesen, hatten nicht so eine Riesenahnung von China vorher, also das, was man hier vielleicht normal weiß und kennt, aber das war bei Abu Dhabi damals auch so und wir hatten einfach Lust auf ein Abenteuer und so kam es dann.
Habt ihr denn geplant für ein Jahr erstmal oder wie lange sollte das gehen?
Wir haben einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und sollten dann im August 2021 zum Beginn des Schuljahres nach Shanghai einreisen und dann geht es 2 Jahre und wenn es gut läuft, kann man eigentlich diese Ortsverträge verlängern. Also wir hatten dann.
Aber jetzt mal für mich zum Verständnis, also eine deutsche Schule in Shanghai.
Genau.
Das heißt, da sind dann Deutsche, die da leben, die ihre Kinder dahin schicken oder Chinesen, die sagen, ich will meine Kinder in der deutschen Schule haben.
Das sind hauptsächlich Deutsche, also die Expat-Community, die dann da groß ist. Meistens gibt es die deutschen Schulen da, wo es früher zumindest große Standorte gab, große Siemens-Werke, VW-Schulen gibt es noch. Und das ist jetzt nicht mehr so, sondern jetzt geht es auch viel um kulturellen Austausch. Und in Shanghai ist es besonders so, da muss ein Elternteil aus Deutschland kommen, einen deutschen Pass besitzen, weil die Schule so auch so dadurch in so eine gewisse Unabhängigkeit genießt und eben nicht unter der chinesischen Zensur steckt, weil man eben sagen kann, man unterrichtet ja die deutschen Kinder, denn die chinesischen Kinder müssen natürlich dem chinesischen Schulsystem folgen. Mhm. Und genau, und die Schule in Shanghai teilt sich den Campus mit der französischen Schule. Und so gibt es ja, ich glaube, es gibt über 100 deutsche Auslandsschulen, die eben größer oder kleiner sind, die dann auch, wo auch Beamte hin verschickt werden können. Und wir haben das eben aber über die örtlichen Verträge gemacht. Genau, und dann ist es natürlich meistens ein bisschen kleinere Klassen, ein bisschen bessere Ausstattung. Die sind oft finanziell ganz gut aufgestellt. Insofern war das für uns ganz attraktiv.
Spannend, ja.
Ja, und man weiß es eben nicht, ne? Jetzt mit Kindergarten, also es wird dann das deutsche Abitur unterrichtet. Das sind der Thüringer Lehrplan gilt an den deutschen Auslandsschulen. Warum auch immer, weiß ich nicht. Genau, und ich gerade hatte das Glück, dass normalerweise ist Spanisch kein Schulfach, sondern viel Französisch und Latein. Und in Shanghai wurde eben Spanisch eingeführt und da hatte ich dann praktisch die Vorarbeit gemacht und zum Unterrichten kam ich dann aber nachher nicht mehr, weil uns da, wie gesagt, der Lockdown dazwischen kam.
Ja, also ihr habt euch, wie ist das denn, die Wohnung kriegst du gestellt oder musst du dir die selber suchen, wie läuft das?
Man kommt an, also wir waren im Hotel die ersten Wochen und konnten dann eine Wohnung selber suchen. Das wird einem dann ein Makler von der Schule zur Seite gestellt. Meistens ergibt es dann Kontakte, das passiert ja jedes Jahr wieder. Und meistens ist der Deal eben ganz gut, weil man so eine Mietpauschale praktisch im Vertrag mit hat. Und deswegen ist es finanziell auch attraktiv, an diesen deutschen Auslandsschulen zu gehen. Kommt aber auch sehr darauf an, wo das ist. In Asien ist es noch sehr lukrativ. Man kann es auch in Europa machen, da je nachdem. Also, genau, Südamerika hat auch viele deutsche Auslandsschulen. Mhm. Genau.
Und da ist ja wahrscheinlich, also ich war ja noch nicht in Shanghai, aber wahrscheinlich hast du nicht so ein kleines Einfamilienhäuschen gemietet, sondern warst in so einem großen Wohnblock, oder?
Hätte man sein können. Wir waren tatsächlich in einer relativ kleinen Wohnanlage. Das sind sogenannte Compounds. Das ist nachher auch wichtig. Die kann man nämlich auch abschließen. Und die sind dann so pförtnerbewachte Straßenzüge. Und es war tatsächlich ganz idyllisch. Also so, man muss sich das vorstellen, so zweigeschossig, wie so eine kleine Reihenhaussiedlung eigentlich, aber winzig. Also unsere Wohnung waren 40 Quadratmeter und
okay, das ist jetzt nicht viel, ne? Wir haben manche als Wohnzimmer. Ja.
Und es gibt aber natürlich alles. Also es gibt auch die hochmodernen Tower, aber wir fanden das irgendwie ganz ansprechend und es war mitten in der Innenstadt gelegen, in Chuhui. Das ist so ein Stadtteil, noch alt, auch viel französischen Einfluss. Genau, und da haben wir das dann gefunden, nachdem wir, ich weiß nicht, wir haben uns vielleicht so 10 Wohnungen angeguckt, von bis direkt an der Autobahn und ein bisschen was Größeres dann außerhalb am Stadtrand. Und wir hatten aber gesagt, jetzt sind wir schon nach Shanghai gekommen, dann möchte ich nicht eine Stunde außerhalb wohnen. Die Schule ist sehr weit außerhalb, aber das wollten wir in Kauf nehmen, weil wir ja hingegangen sind, um das Leben um das Arbeiten herum ein bisschen spannender zu gestalten. Und ja, das hat dann auch geklappt. Wir sind, ich kann vielleicht noch sagen, also unsere Einreise war geplant im August und wir sind aber dadurch, dass die Visa-Auflagen so schwierig waren in der Zeit wegen Corona und diese Hotelquarantäne, da erinnert man sich ja auch noch dunkel dran, diese 2 Wochen Hotelquarantäne. Wir haben im Juli unsere Wohnung gekündigt und sind im Grunde erst am Ende Dezember eingereist nach China und waren vorher, da war die Schule super, wir haben schon Geld bekommen und mussten einfach den Papierkram klären. Es war die Hölle. aber irgendwann hat es dann geklappt, genau. Und dann sind wir im Dezember nach China eingereist und haben im März die Wohnung bezogen. Und davor war eben Hotelquarantäne und dann in einem Hotel in der Nähe der Schule. Genau, und so ging es dann los.
So, und dann habt ihr die erste Zeit aber normal gewohnt, seid zur Schule gefahren, habt Unterricht gegeben.
Ja, die waren nur also sehr kurz. Also von dem Einzug bis in der Wohnung bis zum großen Shanghaier Lockdown, der begann am 1.4., waren es 3 Wochen.
Achso,
also Wochen wir sind also sehr noch, schnell.
Naja, unter Corona-Bedingungen normal gewohnt.
Genau.
Ja, und was ist denn passiert?
Genau, und dann hieß es eben, da wurde die Stadt abgeriegelt. Also in Deutschland kannte man ja auch so Corona-Maßnahmen. Wir hatten ja Versammlungsverbote und dann gab es ja Bundesländer unterschiedliche Regelungen. Und Shanghai hatte das eben gemacht. Da gingen die Zahlen etwas hoch, völlig unwesentlich im Vergleich zu was in deutschen Zahlen ging. Aber China hatte eben diese Null-Covid-Politik, dass man also wirklich gar keine Fälle zuließ, weil auch wenig geimpft wurde. Und dann wurde die Stadt abgeriegelt. Also es kamen 25 Millionen Menschen, wurden in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt. Und es ging
25 Millionen?
Ja, circa.
Wahnsinn.
Und eben auch die Versorgung. Es hieß für 4 Tage, also 1.4. bis 5.4. Und man traute aber dem Ganzen nicht so, weil es, also schon bevor es losging, so Gerüchte gab, vielleicht dauert es länger. Und man kannte es aus anderen Regionen schon. Und genau, und da fängt eben die Geschichte an. Und das ist das, was ich in dem Buch dann behandle. In unserem kleinen Wohnkomplex, da gab es praktisch ein Tor und ein Pförtner. Und dieses Tor wurde mit einem Fahrradschloss abgeschlossen. Und wir wussten weder, wie wir Lebensmittel bekommen, wie das funktioniert. Wir waren ja auch gerade neu. In China ist alles sehr modern. Es läuft alles über irgendwelche Apps. Wir sprechen die Sprache nicht. Also es war schon unangenehm. Ja gut, ich meine, auf einer
40 Quadratmeter Wohnung, da ist ja jetzt auch kein Kellerraum mit ein paar Konserven oder nee. So. Ne? Da genau. ist ja auch nicht viel Lagerplatz.
Dann. Nee, genau. Und dann war, also Trinkwasser war eine Problematik zwischendurch. Und
Leitungswasser?
Ja, ist aber ungenießbar.
Nee, weil, kann man nicht in Shanghai.
Also sollte man nicht. Man, es hieß dann, also Schwermetall verseucht durch die alten Leitungen okay. und so weiter. Und es wird bis heute nicht das Leitungswasser getrunken. Mhm. Und das sind dann natürlich so Ängste, die dann im Laufe der Zeit kamen, die auch ganz unterschiedlich wahrgenommen wurden. Und es waren auch ganz unterschiedliche Geschichten. Also die Kolleginnen oder die Schülerinnen, die wir dann hatten, die außerhalb gewohnt haben, mit einem großen Garten, die hatten natürlich ganz andere Problematiken als eine chinesische Familie vielleicht, die auf 60 Quadratmeter gewohnt hatte. Mhm. Ne? Haustiere, also da gab es einfach viele, viele unglaubliche Geschichten. Und mir ist dann währenddessen einfach aufgefallen, so Mensch, hier entwickelt sich eine Geschichte direkt vor meiner Nase. Ich hatte da dann ein bisschen angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ich habe so ein Foto dokumentiert, wann wir dann wie welche Lieferung gekriegt haben.
Also ihr wurdet dann von der Regierung quasi mit Lebensmitteln versorgt.
Genau, das wussten wir nicht, aber dadurch, dass wir in der Innenstadt und wir haben halt auch eben in einem sehr guten Stadtteil gewohnt, wir wurden sehr gut versorgt. Es kamen dann Kisten und säckeweise Gemüse und Gemüselieferungen und insofern ging es dann immer. Das, was uns so ein bisschen, was halt schwierig war, war, man wusste eben nie, wie lange es noch dauert. Also, und man wusste nie, wann die nächste Lieferung kommt. Und man wusste nicht, was man machen sollte. Es gibt auch unglaublich viel Blattgemüse in China, was wir vorher noch nie gesehen hatten. Uns fehlten noch die großen IKEA-Einkäufe. Wir waren ja gerade eingezogen. Wir hatten keine Bratpfanne, wir hatten ein Küchenmesser, wir hatten 2 Handtücher. Also es war alles noch sehr, so ein bisschen so die Grund-Camping-Ausstattung. Zum Glück eine Kaffeemaschine von Kollegen geerbt sozusagen. Aber es war schon noch sehr
anteilig. China, jede Wohnung, die haben ja Waschmaschine, Wäschetrockner oder machst du das über Waschsalons in China?
Nee.
Oder in Shanghai?
Ja, jetzt? Nee, wir hatten eine Waschmaschine. Mhm. Und dann, glaube ich, ja, wahrscheinlich war es so ein Waschtrockner. Oder haben wir aufgehängt? Nee, wahrscheinlich haben wir die Wäsche aufgehängt. Mhm. Ja.
Okay.
Genau. Und wir hatten zum Glück, unser Matratzentopper ist angekommen. Die Matratzen, die da war halt bretthart. Und die kam irgendwie 3 Tage vor das dann losging. Ja. Genau, und ohne zu viel vorwegzunehmen, es blieb eben natürlich nicht bei diesen 4 Tagen. Und was ich mit dem Buch gemacht habe, es basiert praktisch auf unseren Erfahrungen. Also das Setup ist das, was wir erlebt haben. Und ich habe mir dann 3 Nachbarn ausgesucht, die das erleben in der Geschichte. Und das ist dann der fiktionale Teil. Insofern gab es original Vorbilder dazu und die erleben das. Und ich konnte mich einfach gut an meinen Aufzeichnungen orientieren. Und es hat dann Spaß gemacht, so ein bisschen drumherum fiktional das herauszuarbeiten, wie unterschiedlich man das erleben kann.
Aber jetzt eure Nachbarn, also die ihr da jetzt wirklich hattet, das waren Chinesen oder auch
gemischt.
Deutsche oder Franzosen?
Gemischt. Also es waren viele Chinesen noch, die da für sehr wenig Geld, weil staatlich subventioniert, da gewohnt hatten. Und dann aber auch, es waren viele Amerikaner da, es waren Kanadier, also sehr bunt gemischt. Und die hat man dann so ein bisschen durch so große, ähnlich wie WhatsApp, gibt es in China WeChat, das ist praktisch das Pendant dazu, weil ja auch das Internet zensiert ist. Und die hat man dann so ein bisschen darüber kennengelernt. Und da gab es dann nachher irgendwann auch eine Gruppe mit den Expats, also das sind ja die im Ausland Lebenden und Arbeitenden, und die, das hat dann geholfen, weil die dann schon mehr Erfahrung hatten oder die wussten oder irgendwie, dann waren es, gab es 3-4 Chinesinnen, die dann in diesen Gruppen waren und uns geholfen haben, als es dann nachher um andere Programme ging, wie man Sachen dann bestellt. Also da war schon, wir ohne unsere Nachbarinnen hätten wir das nicht überstanden. Das kann man ganz klar so sagen.
Dann wollen wir jetzt gar nicht zu weit ins Detail gehen, weil wer Lust hat, kann sich ja das Buch auch bestellen dann. Jetzt kommen wir zu einer Frage natürlich. Also ihr habt das ja jetzt alles erlebt, aber dann wirklich da ein Buch drüber zu schreiben, hast du dir das gleich von Anfang an gedacht, das wird ein Bestseller, oder musst du das erstmal eine Zeit reifen dann in dir?
Nee, es kam, also ich glaube, die Idee kam tatsächlich währenddessen und auch ganz natürlich, irgendwie, als ich diese drei Menschen gesehen habe. Ich habe dann gesagt, wenn man hier mal ein Buch, dann sind es die drei. Ich kann jetzt im Nachhinein gar nicht sagen, warum eigentlich, weil ich also eine von den dreien auch eigentlich überhaupt nicht wirklich kennengelernt hatte. Und dann war das so eine Idee, weil wir dann, also um das nicht zu viel vorwegzugreifen, aber wir sind dann aus Shanghai früher wieder abgereist und ich hatte dann einfach Zeit. Und wir sind danach viel gereist und ich habe dann gesagt, vielleicht kann man was draus machen, und bin da relativ naiv so ein bisschen reingestolpert, und dann wurde es immer mehr und dann war dann einfach der Gedanke, okay, jetzt versuche ich das zu einem Ende zu bringen. Und das hat dann geklappt. Das hat aber auch 3 Jahre gedauert. Also ich habe das immer mal wieder liegen gelassen, so, immer mal wieder angefangen.
4 Wochen in einer einsamen Hütte am See eingeschlossen und also es hat schon gedauert, der Prozess.
Es hat schon gedauert. Es gab immer mal wieder so Schreibphasen, genau an einer einsamen Hütte irgendwo, dann aber auf Borneo, Gott sei Dank, irgendwo, wo es schön war, und da lief es dann, und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo ich sagte, jetzt ist es so viel, jetzt versuche ich das zu Ende zu bringen. Genau, und das waren gute, also 2,5 Jahre bestimmt, und dann habe ich das letzte halbe Jahr noch versucht, einen Verlag oder Agenturen oder diese ganze, ich habe es im Grunde jetzt im Self-Publishing rausgesagt.
Also du hast das dann fertig gehabt, hast du das dann nochmal irgendwie korrigieren, gegenlesen lassen, oder war gleich pures Gold, was da aufs Papier gekommen ist?
Das weißt du immer noch nicht, ob es jetzt pures Gold ist. Ich hatte einen Bekannten, der es einmal gegengelesen hat, und ich hatte auf der Reise jemanden kennengelernt aus Österreich, die länger im Verlag gearbeitet hat und dann aber auch auf Reisen war. Das war so eine Bekanntschaft am Busbahnhof, und die ist mir praktisch wieder eingefallen, und die hatte ich drum gebeten, und die hat es dann so semi-professionell nochmal gegengelesen und hat auch viel Input gegeben, und haben wir viel telefoniert und einfach da wirklich intensiv nochmal dran gearbeitet. Und dann aber auch nur im Freundeskreis und Familienkreis und natürlich 100-mal überarbeitet. Und das ist auch das Schwierige, dann irgendwann zu einem Ende zu kommen, wenn man da alleine vorsitzt. Und man kann ja jeden Satz, kann ja jedes Wort 100-mal verändern. Und es dann auch, also so diese Höhen und Tiefen des Schreibens habe ich dann auch sehr exzessiv ausgelebt. Das letzte halbe Jahr war, glaube ich, nur Korrektur.
Da kann man sich nochmal drin verlieren dann,
ja.
Ne?
Total. Ja. Ich hatte auch dann zwischendurch überlegt, ob ich dann die Struktur, die es jetzt hat, nochmal ganz anders mache und vielleicht nur von einem Charakter schreibe. Und zwischendurch kam die Frage, warum habe ich es denn eigentlich nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben? Wäre das nicht am glaubhaftesten gewesen? Aber ich glaube, ich habe dann einen ganz guten Weg gefunden. Und es ist, die Struktur war ja vorgegeben. Insofern, da konnte ich mich gut dran entlanghangeln. Und es hat dann einfach Spaß gemacht. Also dieses Schreiben an sich hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht als das Editen und das Verlagssuche am Ende. Kann ich sagen.
Ja, und dann hast du da also deine fertige Textdatei auf deinem Laptop.
Genau.
Dann wolltest du ja bestimmt, dass andere Menschen das auch noch lesen können. Wie war denn so der weitere, oder wie waren deine ersten Gedanken, wie du das unter die Leute bringen kannst?
Zweifelbehaftet natürlich. Und dann habe ich mich so, auch ich hatte vorher keine Ahnung, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das mit den Agenturen oder Verlag, das funktioniert nicht. Und das fand ich auch sehr frustrierend, weil man ja auch einfach also keine Antworten gekriegt hat. Und das, ich fand es einfach sehr müßig. Und dann bin ich eben zu dem Selbstverlag gekommen. Ich habe mich am Endeffekt dann entschieden für einen kleinen in Ahrensburg. Ich komme auch aus dem Norden von Hamburg. Und da kann man das relativ gut und relativ, also auch kostengünstig einfach vorbereiten. Und ich dann gesagt habe, ich möchte zumindest einmal ein gedrucktes Buch in der Hand halten. Ich weiß nicht, wie weit die Reise noch geht, aber das ist das Minimalziel. Und das ging über diesen Selbstverlag relativ einfach.
Obwohl, habe ich da jetzt wieder einen Denkknoten. Wenn ich jetzt einen Selbstverlag, dann denke ich so an Amazon zum Beispiel.
Ja, nee, genau.
Also in dem Moment, wo ich das Buch da bestelle, wird es ja eigentlich auch erst hergestellt. Ne?
Genau, aber es ist noch ein Selbstverlag drin, in meinem Fall ist das Tradition, die praktisch den Buchdruck übernehmen. Also wenn ich bei Amazon selbst, so, dann ist es ja nur, also so wie ich das verstehe, die digitale Version, die man ja auch einfach relativ schnell, einfach direkt über Amazon veröffentlichen kann.
Es gibt ja auch dieses Print-on-Demand.
Print-on-Demand, also, genau, das mache ich mit meinem jetzt auf. Also das ist bei Tradition auch, nur die stecken praktisch da noch drin, weil die das beim Design helfen, beim Layout ein bisschen helfen. Die bieten dann ein Tool, das Cover zu gestalten. Das habe ich auch selber gemacht. Genau, die stecken da praktisch noch zwischen.
Deswegen. Ach so, aber es trotzdem, wenn ich jetzt das Buch bestelle, wird es dann auch erst hergestellt?
Genau. Okay. Genau, es ist weiterhin das Print on Demand, was es eben auch so kostengünstig macht. Mhm. Aber es gibt unterschiedliche Modelle und ich habe über die dann die ISBN-Nummer bekommen. Insofern kann man es bei Amazon und bei den ganzen Buchhändlern bestellen. Und dieser Selbstverlag ist praktisch noch so eine kleine Zwischenstufe, um das textlich aufzubereiten, glaube ich. Das ist so praktisch die Hilfe, die aber die kriegen dann natürlich auch ihren Cut jetzt, aber es ist in der Herstellung, also bis zum Druck nachher, immer noch alles kostenfrei. Und das ist schon toll. Also die betreuen einen praktisch so ein bisschen, wenn man es nicht ganz alleine machen möchte.
Das ist natürlich nicht schlecht.
Ja, genau. Und davon gibt es auch relativ viele, die das machen. Ich habe dann hinterher auch überlegt, vielleicht hätte man das direkt über Amazon machen können auch, aber ich brauchte einfach noch jemanden, der mir so ein bisschen hilft mit der Textgestaltung.
Sag mal, zum ersten Mal so ein Buch, das ist ja...
Ja, es ist ja riesig.
Erstmal überfordert.
Genau, die Dateien. Und ich bin jetzt auch nicht diejenige, die sich beim Computer da hineingestürzt. Und ich habe auch kein Schreibprogramm benutzt. Und insofern war das für mich auf jeden Fall eine Riesenhilfe.
Genau. Ja, cool. So, also, jetzt haben wir das Buch hier als Self-Publishing-Version. Aber davon kennt es ja jetzt noch keiner, ne?
Genau.
Also, wie viel hast du denn schon verkauft? So mal über den Daumen nur.
Vielleicht so um die 100?
Also wahrscheinlich dann auch eher im Freundes- und Bekanntenkreis.
Ich glaube, ich kenne fast jeden persönlich, der es bisher gelesen hat. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch nicht sagen, die Kritik bisher ist super, aber es sind eben auch alles Freunde und Bekannte. Und ich möchte halt, ich glaube, die Geschichte ist gut, dass es noch mehr gelesen wird. Und deswegen versuche ich, alle Kanäle zu bespielen, um es jetzt noch ein bisschen in die Welt zu schubsen.
Ja, jetzt letzten Samstag?
Genau, letzten
Samstag. Schon mal eine Lesung hier. Erstmal im kleinen Kreis, ne? Café Klett im Friedelsloh. Janne war ja auch schon mal hier im Podcast.
Ach ja, genau. Ja, genau, jetzt immer die privaten Kontakte und die kleinen Locations. Und ich glaube, das ist ein guter Start und das mag ich auch. Also einfach so ein bisschen ins Gespräch kommen, denn es ist natürlich auch ein Thema mit, also zum einen Corona, zum anderen China. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was die Leute brennend interessiert, was vielleicht auch gute Laune macht. Das ist ja schon ein bisschen mit Bedenken noch behaftet.
Ja, aber ich muss ja zugeben, ich habe es auch noch nicht gelesen. Aber ich glaube, viele haben sich ja hier in Deutschland über die Corona-Maßnahmen so beschwert. Mhm. Ich glaube, das kann man ja gar nicht vergleichen mit dem, was ihr da erlebt habt.
Nee, es ist eben ganz anders. Und von daher, aber das ist, wenn man nichts vorher weiß, ist es einfach so ein bisschen schwierig. Man kann es nicht so als gute Laune-Produkt verkaufen, sag ich mal. Ja, und jetzt mache ich eben Lesungen und ich würde gerne diesen Sommer noch mehr machen. Und ich versuche das erstmal über die kleinen Kulturstätten, die es gibt, weil ich auch das unterstützenswert finde. Und jetzt am Donnerstag ist hier die Lesung in Moring im Ratskeller, dass man einfach versucht, ins Gespräch zu kommen über das Buch. Und dann, ich glaube, Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Beste, was mir passieren kann. Und mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Das ist dann auch eine Kombination aus unserer Geschichte, die ich eben mit Fotos ja auch noch unterlegen kann, weil es ja einfach auch sehr abstrakt ist, sich das vorzustellen, wenn man noch nie in China war. Und das ist einfach ein gutes Produkt. Ich glaube, es ist ein netter Abend. Es war wirklich schön, es gab viel Interesse, es gab Nachfragen, man kommt ins Gespräch. Und ich glaube, das ist ja auch gesellschaftlich gerade das, was wir vielleicht brauchen, mal wieder ins Gespräch zu kommen, egal über welches Thema.
Das stimmt. Ich glaube, das hat auch wirklich, wenn wir schon mal beim Corona-Thema sind, irgendwie ist ja doch vieles nicht mehr so wie vorher. Ne? Ich finde, so dieses gesellschaftliche Leben hat doch gelitten. Ich dachte erst, Blödsinn, was die alle erzählen, aber es ist weniger geworden.
Ja,
ne?
Ja, und es gibt so ein Vorher und Nachher. Ne? Mhm. Also es gibt da eine unterschiedliche Zeitrechnung. Und es ist halt einfach so spannend, weil es ja einfach auch wirklich weltweit jeder und jede erlebt hat. Also wir sind danach, als wir in China aufgehört haben, sind wir lange gereist und waren viel in Asien unterwegs. Und es ist ja egal, mit wem man spricht, jeder hat irgendeine Corona-Erinnerung. Und da habe ich dann eben auch gedacht, da müsste man ja eigentlich was draus machen können. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die erste Reise direkt danach, da wollte niemand da noch mit drüber reden. Mhm. Und auf der zweiten Reise dann ein Jahr später, also wir sind den Sommer immer über in Deutschland und versuchen dann den Winter in wärmeren Gefilden zu verbringen. Und da kam dann sehr viel mehr. Da war dann auf einmal, die Leute wollten ihre Geschichten erzählen und jeder hatte irgendwie so, ich habe das und das erlebt. Und ich hatte halt immer die Shanghai-Karte und habe gesagt, so, nee, unseres war wirklich das, ne, Ätzendste. Und habe da dann auch gemerkt, dass die Leute das wirklich interessiert hat, weil es doch so, so verrückt war. Und das hat mich dann so ein bisschen bestätigt, da an der Idee weiter festzuhalten. Und jetzt ist einfach diese ganze Reise, wie schreibt man ein Buch, wie veröffentlicht man ein Buch? Ich habe unglaublich viel gelernt und jetzt lerne ich weiter und gucke, wie schubst man das Buch in die Welt und wie wird es vielleicht nochmal ein bisschen größer. Hm.
Also ein Teil ist ja auch dein Insta-Kanal, ne, der ja noch mein in der Entwicklung ist.
Mein klitzekleiner Insta-Kanal.
Ja, naja, so hätte ich ja mit Elke auch in einer der letzten Folgen. Insta ist ja so ein bisschen Fluch und Segen.
Ja.
Ne, einerseits natürlich kostenlos eine coole Plattform, aber sie braucht halt wirklich Arbeit und Pflege. Ne?
Genau.
Wenn du nicht regelmäßig was machst, dann kommt halt auch nicht viel Feedback.
Richtig. Und ich merke leider so ein bisschen, ich habe manchmal dann so, dann denke ich, ja, jetzt musst du auch wieder was machen und dann habe ich auch Lust. Aber ich bin da nicht jemand, der sagt, oh, jetzt habe ich Lust, mich da in 3 Stunden Video das auszufeilen und die Musik. Also es liegt mir einfach nicht so. Es ist nicht so ein natürliches, ich möchte da jetzt mich unglaublich reinstürzen, obwohl ich sagen muss, dass diese gerade die Buch-Community und die Bookstagrammer und diese ganze Blase, das ist ja riesig, auch eine sehr nette Community ist. Also da gibt es unglaublich viel Support und man achtet aufeinander und da ist viel Interesse und aber ich habe es noch nicht wirklich ausgeschöpft. Ich glaube, ich bin auch immer noch so ein bisschen zurückhaltend, weil man ja auch, man muss sich einfach hinstellen und sagen, hier, ich habe hier was Tolles geschaffen. Das muss man auch erstmal lernen,
ja,
ne? Dass man davon überzeugt ist. Weiß gar
nicht, bei dir ist ja eher so wahre Geschichte, ne?
Ja.
Aber ich hatte jetzt, waren ja auch auf der Buchmesse in Leipzig und da gibt es ja auch diese ganzen Bubbles in Bookstagram nochmal, ne? Ob es jetzt nur Liebesromane sind oder was ich dann gelernt habe, New Romance,
ja,
ist ja irgendwie,
bäumt
irgendwie alles ab gerade. Also ist ja in diesem Bookstagram gibt es ja nochmal ganz viele verschiedene Abteilungen.
Ja, ne? Ja, und es ist einfach riesig. Also, und dann muss man eben gucken. Das ist bei mir auch immer noch so eine Sache, weil es natürlich finanziell ja überhaupt nichts abwirft. Verschickt man jetzt das Buch an 10 Influencerinnen, die das eventuell dann posten. Also so eine Kosten-Leistungs-Rechnung, da bin ich noch sehr zurückhaltend. Und ich glaube aber, also ich habe im Moment das Gefühl, dass über diese Lesung und das wirklich mit dem Buch unterwegs sein, dass da jetzt nochmal so eine neue Motivationswelle kommt, da wirklich nochmal ein bisschen verstärkt auch aufzutreten und das weiterzutragen. Und dann muss Instagram davon ein Teil sein. Also das wäre, glaube ich, einfach dumm, das nicht zu nutzen. Darüber funktioniert es eben und darüber kriegt man eben auch die größte Reichweite. Aber
obwohl, habe ich jetzt auch noch gelernt, manche verschicken ja das Buch als Print, manche verschicken aber auch nur das PDF an die.
Ja, genau. Da gibt es unterschiedliche Handhabe.
Das wären dann ja für dich weniger Kosten, wenn du jetzt nur das E-Book verschickst.
Genau, das könnte man auch noch machen. Ich habe es bisher noch nicht, also ich hatte mit zweien Kontakt und habe das einfach mal ausprobiert und geguckt, ob das was bringt. Mhm. Hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, aber war vielleicht auch nicht groß genug. Und es ist dann eben auch, also auch die größeren Playerinnen, muss man sagen, sind oft Frauen, die sagen dann auch, ich kann das gerade nicht bedienen. Also es sind halt einfach überall, wo man anklopft, hat man das Gefühl, die Leute sind einfach auch ausgelastet. Und wurde natürlich auch während Corona unglaublich viel geschrieben. Insofern ist die Konkurrenz, glaube ich, sehr, sehr groß und da dann seinen Platz zu finden, das ist schon harte Arbeit und da kann man sicherlich noch eine Schippe drauflegen.
Mhm.
Genau.
Ja, und jetzt bist du auf den Geschmack gekommen und hast schon das nächste Buch in Planung oder wie soll es weitergehen?
Noch nicht. ich hätte Lust, wieder zu schreiben. Ich bin noch auf der Suche nach der Geschichte. Die ist natürlich jetzt mir so zugeflogen. Ich hoffe, dass die nächste vielleicht sich noch irgendwann aufdrängt. Aber ich habe noch keine konkrete Idee. Also ich würde es nicht ausschließen, dass ich noch weiterschreibe. Eigentlich möchte ich das sehr, aber ich habe im Moment auch Respekt davor.
Ja, ich gucke da so ein bisschen skeptisch für die immer zuhören. Ihr seid ein halbes Jahr in Deutschland und ein halbes Jahr reist ihr ja irgendwie mit einem Backpack durch Asien. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass du da nicht noch einen Koffer voll Geschichten mit dir rumschleppst irgendwie.
Das stimmt. Ja, wahrscheinlich, wenn man so drinsteckt, dann, also es hört sich, glaube ich, besser an von außen, als wenn wir so drinstecken. Wie ist
das so ein Abenteuerleben, was ihr führt? Ne?
Ja, also es hat bestimmt Potenzial. Ich hatte so ein bisschen dieses Reiseblogger, davon gibt es halt auch schon Millionen, sind da mehr. Ich hatte jetzt neulich mal die Idee, da war ich bei einem Bekannten von mir, der eben auch so Lesungen veranstaltet, vielleicht das ins Analoge wieder zurückzuholen. Also einfach das über die Veranstaltung zu machen und nicht, weil ich mir merke, das Instagram ist vielleicht nicht so das für mich, sondern einfach zu sagen, man macht wirklich diese Veranstaltung darüber. Und klar, ich könnte viele Geschichten erzählen. Wir waren lange auf den Philippinen. Wir sind also wirklich, wir sehen viel. Wir treffen unglaublich viele interessante Leute, reisen auch mit einem sehr schmalen Geld. Das ist ja auch spannend. Insofern ist es ganz anders als die 2 Wochen Urlaub, die man sonst vielleicht so jetzt im Kopf hat, das funktioniert ja nicht, weil das einfach finanziell nicht funktioniert. Insofern machen wir viel Haussitten und arbeiten ehrenamtlich oder arbeiten für Kost und Logis, um irgendwo anzukommen. Und da kriegt man natürlich ganz andere spannende Einblicke.
Klar.
Das wäre aber so Reisegeschichten, das wäre ein anderes Format. Das wäre jetzt nicht ein Roman, bin ich noch nicht. Hätte aber sicherlich Potenzial. Mir fehlt so ein bisschen das Unternehmergehen, denke ich manchmal.
Ja gut, du musst halt auch, wenn du das so wie die meisten Reiseblogger, musst halt auch deinen Alltag schonungslos komplett offenlegen. Ne? Das mag ja vielleicht auch nicht jeder.
Nee, genau. Ich bin ja dann auch auf Reisen und ich genieße das ja sehr, weil wir da eben nicht arbeiten oder es einfach so drauf ankommen lassen. Ich würde mir das ungerne kaputt machen, weil ich denke, wir müssen jetzt immer noch hier die Fotos für das Reel machen. Und das bin ich nicht, glaube ich. Also ich glaube auch nicht, dass ich mich dazu überreden kann. Dafür ist es, glaube ich, zu viel Aufwand. Aber ja, mal so einen Abend machen und so sagen, alternative Reisen oder Langzeitreisen, wie kommt man in 8 Wochen durch Japan, ohne pleite zu sein hinterher? Ich glaube schon, dass das auf Interesse stoßen würde. Da gehen die Gedanken jetzt langsam los.
Finde ich schon spannend, ja.
Ist eben
wir hatten ja auch, wir waren ja letztes Jahr, bin ja 50 geworden, wir waren in Amerika in Urlaub, weil auch ein Plan Japan. Es wäre wirklich ein teurer Urlaub geworden in Japan. Ne? Also wenn man es jetzt von hier aus so bucht, wären dann irgendwie im Süden, weil man ist die Hauptstadt, verdammt.
In Tokio.
Tokio ist im Norden, ne?
Ja, Tokio ist in der Mitte eigentlich.
Ja, also wir hätten dann geplant, wir kommen im Süden an, fahren dann mit der Bahn bis Tokio, bleiben da noch eine Woche. Und da waren wir ja locker bei 14.000 Euro gewesen für uns beiden.
Ja, und ich kann halt, also ich würde halt sagen, wir waren zu zweit jetzt 7 Wochen in Japan und ich, also unser Budget liegt im Monat so bei 2.000 Euro.
Ja gut, aber du kennst dich dann auch wahrscheinlich so ein bisschen aus vor Ort und weißt, was du machen musst und jetzt von hier, von Deutschland aus,
genau, ist das ja... Ja, es ist erschreckend. Also klar, das ist dann einfach, wir versuchen auch dann nicht so viel zu planen. Mhm. Da kriegt man natürlich auch irgendwann eine gewisse Routine. Und, aber wir, ja, wir sind auch in Hotels unterwegs, da möchte man seinen Urlaub vielleicht auch nicht verbringen, wenn es der Jahresurlaub ist.
Bei uns wäre es halt auch irgendwie 3 Wochen und in der Zeit hätten wir halt auch maximal viel sehen wollen. Das ist ja bei euch dann auch ein bisschen anders, wenn ihr euch Zeit lassen könnt und auch mal irgendwie 2, 3 Tage an
genau, das einem verändert Ort sich dann bleibt. Auch.
Bei uns wäre es ja eher so ein Durchhetzen und in möglichst kurzer Zeit möglichst viel angucken.
Ja, genau, das verändert, das ist auch, glaube ich, dann der Unterschied zwischen Urlaub machen und Reisen, weil wir werden einfach immer langsamer, weil das ist einfach dann, das kann man nicht durchhalten auf die Zeit, das ist ja viel zu anstrengend. Also das ist bei uns dann, wir bleiben eigentlich immer 2, 3, 4 Nächte irgendwo und gucken dann auch wirklich, dass man so ein bisschen zur Ruhe kommt, dass man da auch dann wieder eine Routine hat. Wir besuchen viele Leute, wir sind jetzt oft in Taiwan gewesen. Da haben wir die ersten 3 Wochen gar kein Hotelzimmer bezahlt, weil wir einfach jetzt Leute kennen und die dann über auch das sich wieder verfestigt. Und das sind dann eigentlich immer, wenn wir wiederkommen und die Menschen fragen, was hat euch am besten gefallen oder was war cool, dann hat es meistens damit zu tun, dass wir irgendwo irgendwen getroffen haben, dass man eine menschliche Bindung aufgebaut hat. Und das sind die Sachen, die dann hängen bleiben, weil man so viele Tempel gesehen hat und so viele Wasserfälle und so viele tolle Strände. Klar. Irgendwann ist dann immer noch toll, aber es nutzt sich natürlich ab. Und man kommt dann irgendwann an den Punkt, dass man sagt, weniger ist mehr. Also wir werden tatsächlich von Jahr zu Jahr langsamer. Wir waren in Australien zum Beispiel, da haben wir auch dieses Workaway gemacht, dass wir also für Kost und Logis praktisch, da bietet man an, man arbeitet 5 Stunden, es geht über eine Webseite, kann man das organisieren, da finden sich dann...
Machst du denn auf so einem Bauern oder auf so einer
das
Farm?
Das kann man, das gibt von bis, also da kann man alles aussuchen und wir waren auf so einer Salat Farm sozusagen, der hatte ein Greenhouse. Ich habe dem Host Deutschunterricht gegeben und dann sind wir einfach 3 Monate geblieben, weil wir einfach gemerkt haben, wir finden es super, wir verstehen uns alle gut. Warum sollen wir jetzt wegfahren? Wir hatten, ne, das ist dann auch mal wieder schön, eine eigene Küche zu haben. Wir kochen sehr gerne, sonst ist man ja immer in Hotelzimmern unterwegs und das dann auch zuzulassen, das braucht ein bisschen Zeit. Aber im Grunde war das eine tolle Erfahrung. Dann haben wir natürlich nicht alles gesehen, aber wir hatten eine gute Zeit und das wird immer stärker. Also es verändert sich auf jeden Fall und wir hatten auch das nicht geplant, wie lange machen wir das jetzt eigentlich, sondern wir gucken mal, geht das Modell noch weiter, können wir das finanziell irgendwie wuppen und ja, ist nicht zu Ende gedacht, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß.
Glaube ich, naja, das ist jetzt anders als, ne, wenn du dann 2, 3 Wochen irgendwo hinfliegst und ja.
Ja, es ist ein ganz anderes Reisen.
Super spannend.
Ja, es wird cool. Gut zu hören. Ja, jetzt kriegen wir auch das Feedback oft. Genau.
Also, findet sich doch bestimmt noch mal eine Idee für dein nächstes Projekt.
Ich glaube auch. Also.
Nochmal zu dem Buch kurz. Das heißt, ist das also eine Geschichte, die du da erzählst?
Ja.
Also so in Romanform?
Genau, es ist eine Romanform. Mhm. Es ist praktisch der Live- die Zeit des Lockdowns und die 3 Charaktere sind eben Fiktion und das Buch ist so aufgeteilt, dass man ist wie so ein Tagebucheintrag und man begleitet immer jeweils einen der 3 und das ist, die sind alles Expats und leben alle allein, also starten praktisch in sehr ähnlichen Konditionen und erleben es aber ganz unterschiedlich und das hat mich eben gereizt, wie kann man das wahrnehmen? Wie geht man mit Autoritäten um? Da gibt es ja von bis alles. Also haben wir auch viel über uns selber gelernt. Und das hat mich eben gereizt. Genau. Und das ist praktisch das Fiktionale daran. Aber es ist ein Roman, der auf in einem wahren Setup spielt. Also die ganzen, viele Sachen, die da vorkommen, wie die Lebensmittel geliefert wurden, was sonst noch so passiert ist, das haben wir erlebt. Aber die Geschichte ist dann fiktional, was die 3 Charaktere sozusagen daraus machen.
Okay, und wenn jetzt einer Interesse hat, ein Buch zu lesen, wo kann man es am besten kaufen?
Also kann gerne mit mir direkt Kontakt aufnehmen über Instagram @kerstinschreibt. Oder man
also Kerstin schreibt.
Kerstin und Punkt schreibt.
Punkt schreibt. Okay. Genau. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes natürlich.
Also vielen Dank. Und sonst kann man es überall bestellen, wo es Bücher gibt. Also sowohl die Kindle-Ausgabe als auch über Apple Books, über den Buchladen des Vertrauens oder direkt über Tradition. Die haben auch einen Shop. Da ist mein Cut ein bisschen besser. Also gerne dort bestellen.
Achso, wenn ich es jetzt über Amazon, dann kommt es aber auch von dem. Oder ist das denn ein anderer Druck?
Nee, ich glaube, der Druck ist der gleiche. Ja. Genau wie das funktioniert, weiß ich nicht. Wenn du es über Amazon, also ich kann es immer sagen, wenn du es über Amazon bestellst, dann ist mein Anteil 20 Cent. Und, und so mal mit Büchern Geld verdienen, ist wirklich schwierig. Mhm. Und über Tradition direkt bin ich dann bei 2,50 oder so.
Also oh, das ist ja schon ein Unterschied.
Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber die Reichweite ist natürlich größer. Mhm. Und die Buchhändler können das auch bestellen.
Und falls wir jetzt, weiß ich ja nicht, Leute haben, die gerne deine Geschichte nochmal, weil du bietest ja auch Lesungen an jetzt, die können dich dann auch am besten über Insta kontaktieren.
Ja, das ist also da der Insta-Kanal ist, wie gesagt, noch klein, aber ich bin da und ich werde da auch die Daten bekannt geben. Es ist jetzt im Moment hier im Südniedersachsen erst bespielt, weil hier mein Mann herkommt aus der Gegend, insofern so die regionalen Komponenten. Ich habe in Göttingen studiert und kenne hier eben einfach so ein paar Lokalitäten. Und der andere große Bereich ist dann in Hamburg und im Norden von Hamburg. Da geht es aber jetzt konkret erst im September weiter. Insofern, das gebe ich noch bekannt und ich versuche jetzt im Sommer kurzfristig noch was zu machen. Aber vielleicht wird es auch sich übers nächste Jahr ziehen. Also das muss man jetzt rauskriegen. Wir sind gerade wiedergekommen. Ich bin jetzt gerade in Shanghai gewesen im letzten Monat noch. Und von daher geht es jetzt alles wieder los. Das ist jetzt praktisch so der Auftakt gewesen.
Okay, also wenn ihr noch Interesse habt, einfach Kerstin anschreiben und dann kommt sie zu euch und erzählt ein bisschen.
Ja, dann könnt auch, ich schicke auch das Buch gerne einfach direkt zu. Das geht auch. Genau. Daran soll es nicht scheitern.
Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, war sehr spannend mit dir. Ich gelobe jetzt wirklich, das Buch auch mal zu lesen.
Ja, ich frage dich, wenn ich dich nächstes Mal sehe.
Ja, nächstes Mal ist ja dann deine Lesung. Also dann genau.
Bis dahin nicht.
Podcast kommt erst nach der Lesung raus, aber wir sehen uns dann am Donnerstag in Moring im Ratskeller.
Ja, ich freue mich drauf.
Alles klar.
Vielen Dank.
Vielen Dank für deinen Besuch. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ja, 43 Minuten.
Okay.
Perfekt.